Ja, das brauchen wir immer wieder, dieses Danken. Und sein Wort führt uns hinein ins Danken. Wir sind ja bei diesem wunderbaren Thema, suchet in der Schrift, forschen Sie in der Schrift, das ist Gewinn. Und wir haben bereits gehört, die Schrift, das ist Gottes Wort, die 66 Bücher des Alten und des Neuen Testaments. Und es ist nicht ein totes Wort, sondern was ist eigentlich das Wort Gottes? Wir haben gestern gesagt, Gott ist Geist und er als Geist hat sich manifestiert im Wort. Das Wort Gottes ist die Offenbarung des Geistes und Wesens Gottes. Sonst wüssten wir nichts von Gott. Sonst könnte auch unser Geist keine Verbindung haben durch den Heiligen Geist mit Gott, der Geist ist. Darum hat er uns sein Wort, die Bibel, gegeben, damit wir Anteil bekommen können an ihm. Und so haben wir es auch gesehen, dass er durch seinen Geist zu den Propheten geredet hat und durch die Propheten zu den Vätern und durch die Väter wiederum haben wir das Alte Testament durch die Propheten und durch die Apostel das Neue Testament bekommen. Und darum ist alle Schrift von Gott eingegeben und nütze zur Lehre, zur Strafe, zur Besserung, zur Züchtigung in der Gerechtigkeit oder wie man es auch übersetzen kann, zur Wiederherstellung in das wunderbare Bild unseres Herrn Jesus. Wenn der Herr Jesus gesagt hat, forschet in der Schrift, dann zieht er unsere inneren Blicke nicht nur auf die Schrift, auf das Wort Gottes, sondern er redet hier auch zu unserem Herzen, denn das Forschen und Suchen, es betrifft unser Herz. Also auf der einen Seite macht er uns die Schrift, das Wort Gottes, lebendig und stellt es uns vor Augen. Und wir könnten noch wochenlang darüber sprechen. Auf der anderen Seite, und das ist auch wichtig, offenbart er uns unser Herz. Suchet, da trifft er unser Herz, wenn er das sagt, in der Schrift. Und wir haben gesehen, es gibt ein fleischliches und ein geistliches Hören. Vierfach ist das Ackerfeld. Wir alle hören, wie wir es zu Anfang gelesen haben, Jesus vergleicht uns mit denen, die hören und die einen tun's und die anderen tut's nicht. Mit dem Haus, das auf den Felsen das Wort gebaut ist und mit dem Haus, das auf Sand gebaut ist. Und er zieht uns damit und lockt uns, baue doch dein Lebenshaus auf das den Felsen, der in Ewigkeit bleibt, Jesus Christus. Und schließlich der Kern dieses Wortes unseres Herrn Jesus, denn sie ist's, die Schrift, die von mir zeuget. Davon hören wir gewiss morgen noch mehr, weil Jesus, der Gottessohn, das Lamm Gottes in alle Ewigkeit, als der Gekreuzigte bei Gott sein wird, können wir, weil seine Wunden in Ewigkeit für uns sprechen, das ist die Garantie, in alle Ewigkeit bei ihm sein. Darum ist das Bild, das jetzt Gott wieder neu in uns herstellt, viel mehr als das erste, als er uns geschaffen hat nach seinem Bild. Denn Adam und Eva verloren diese Gottebenbildlichkeit. Wir aber, die wir wiedergeboren sind, werden sie in Ewigkeit nicht mehr verlieren, weil seine Wunden für uns reden in alle Ewigkeit. Und darum ist das Zentrum der ganzen Schrift, jedes Buches, der 66 Bücher, des Alten Testaments und des Neuen Testaments, Jesus Christus, das Lamm Gottes vor Grundlegung der Welt geschlachtet für uns, damit wir in Ewigkeit beim Vater sind und seines Wesens teilhaftig. Bevor wir nun heute zu dieser Frage noch mehr kommen, wie forschen wir in der Schrift, wollen wir noch einmal beten. Unser himmlischer Vater, wir brauchen so die Hilfe deines Heiligen Geistes, damit wir recht lernen, dein Wort zu erforschen, zu durchsuchen und überhaupt danach zu suchen. Wir von uns aus haben dich nicht gesucht. Du hast uns gesucht mit großer, geduldiger Liebe. Wir preisen dich dafür und wir danken dir, dass du auch jetzt gerne uns deine Weisheit gibst, um dein Wort tiefer zu erfassen und um deine Liebe in uns zu zu wecken, zu dir und zu deinem Wort, der ganzen Heiligen Schrift. Tu du es jetzt bitte. Wir danken dir dafür im Namen Jesu, deines fleischgewordenen Wortes Gottes, unseres Herrn. Amen. Wie forschen wir in der Schrift? Wir schlagen einmal auf Psalm 119 und lesen gerade einmal die ersten beiden Verse. Da spricht der Heilige Geist durch den Beter, wohl denen, oder, wie man auch übersetzen kann, dieses hebräische Wort Aschre, glücklich, glücklich, deren Weg unsträflich ist, die da wandeln nach dem Gesetze des Herrn. Psalm 119, Vers 1 und 2. Glücklich, die seine Zeugnisse beobachten, die ihn von ganzem Herzen suchen. Wir sehen hier, wie das Wort Gottes bereits in dem Beter durch den Heiligen Geist etwas Wunderbares gewirkt hat. Der Beter hat erkannt, die Schrift macht meinen Weg gerade, unsträflich. Die Schrift macht meinen Wandel gottgemäß. Die Schrift macht unser Wesen rein. Und weil das der Psalmist erfahren hat, kann er es uns weitergeben durch den Heiligen Geist. Und es ist eine Wahrheit, die auch für dich und für mich gilt. Diese Schrift, dieses Wort Gottes, es macht unseren Weg gerade, unseren Wandel gottgemäß und unser Wesen rein, wie er rein ist. Und darum lasst uns mehr und mehr, so wie dieser Psalmist es uns lehrt in der Kraft des Heiligen Geistes, diese heilige Schrift, dieses Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt, lasst es uns essen, lasst es uns durchforschen, ergründen, untersuchen, darin suchen. Wenn Jesus sagt, suchet in der Schrift, dann bedeutet das dieses Durchforschen, Ergründen, Untersuchen. Denn alles andere zerfällt, überlegen wir einmal, alles in dieser Welt stirbt. Durch Tod und Leid ist allem, was so glänzt und schön ist, ein Ende gesetzt. Alles vergeht. Jesaja drückt es so aus, alles Fleisch ist Gras und alle seine Güte ist wie eine Blume auf dem Felde. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, denn des Herrn Geist bläst da rein. Ja, das Volk ist das Gras. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich. Lassen wir uns doch tiefer in diese Wahrheit hineinführen. Alle Dinge, die uns umgeben, ja unser eigenes Leben, ist Fleisch und vergeht, wenn es nicht mit diesem ewigen Wort gefüllt und verbunden ist. Überlegen wir einmal, all das, wofür wir so viel Zeit und Kraft verwenden, lohnt es sich für die Ewigkeit? Das Wort bleibt in Ewigkeit. Die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, dieses Wort, der bleibt in Ewigkeit. Der Heilige Geist will unsere Sinne und Blicke wegwenden von dem Sichtbaren, das uns umgibt, in uns selber, um uns herum, zu diesem ewig gültigen und ewig bleibenden und ewig segnenden Wort. Alles andere zerfällt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Warum bleibt eigentlich Gottes Wort in Ewigkeit und die, die sich daran halten? Die Antwort gibt uns der Herr selber in Psalm 12, Vers 7. Das Wort Gottes, die Bibel, bleibt in Ewigkeit, weil dieses Wort Gottes die Reden des Herrn sind, nämlich reine Reden. Die Reden des Herrn sind reine Reden, in irdenem Tiegel geläutertes Silber, siebenmal bewährt. Was bleibt also in Ewigkeit? Das Reine, der Reine, mit seinem reinen Wort. Und es ist keine oberflächliche Reinheit. Es ist keine vergängliche Reinheit, sondern wie heißt es hier? In irdenem Tiegel geläutertes Silber, siebenmal bewährt oder siebenmal geläutert, können wir sagen. Wo ist das geschehen? dass eine solche Läuterung durch das Wort Gottes ging, 7 ist die göttliche Zahl, eine vollkommene Läuterung, so dass nichts da blieb von irgendeinem Bösen, von irgendeinem Schatten, von irgendeiner Unreinheit. Wo ist das geschehen, dass das Wort Gottes 7-mal geläutert wurde, so dass es in alle Ewigkeit rein ist und rein bleibt und alle, die sich an dieses Wort halten? Es ist geschehen am Kreuz von Golgatha. Da ist das lebendige Wort, unser Herr Jesus Christus, 7-mal in das Gerichtsfeuer Gottes gekommen, das heißt in das göttliche Gericht. Er hat die Gottesferne durchlitten, an Geist, Seele und Leib, als er schrie, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das war die 7-fache Bewährung. Da wurde alle Unreinheit, aller Hass, alles Böse, aller Neid, alle Rebellion, alles Böse, das wir von uns und dieser Welt kennen, es wurde gerichtet ein für alle Mal, für alle Ewigkeit, so dass wir in Ewigkeit nichts mehr damit zu tun haben müssen, weil Gott Liebe ist und in ihm ist kein Falsch, in ihm ist nur diese Reinheit, 7-fach bewährt. Er hat den Preis dafür bezahlt am Kreuz von Golgatha, denn Gott war in Christo und versöhnte die Welt mit ihm selber. Es gibt also durch dieses Wort Gottes diese wunderbare Hoffnung, ein Leben in dieser Heiligkeit Gottes, in dieser Reinheit, die 7-fach bewährt ist. Wie freuen wir uns, wenn wir Menschen kennenlernen, wo wir sehen, da leuchtet Jesus und seine Reinheit. Wie ist es schwer, wenn man von eigenen Sünden weiß und von Sünden anderer. Es ist eine Last, unter der man zusammenbricht. Aber Gottlob, er selber, Gott selber in seiner Heiligkeit hat all das Böse getragen, das wir gar nicht ermessen können. Diese Last war so groß, dass nur der heilige Gott sie tragen konnte. Und wer sie sich nicht abnehmen lässt, er muss sie in Ewigkeit in der Hölle tragen. Und er kann es ja nicht, das ist die Hölle. In Ewigkeit fern von Gott, leidend unter diesen Sünden, unter diesem Nein zu dem Leben, zu der Wahrheit, zu der Liebe, die Gott ist. Nun verstehen wir, warum das Wort Gottes in Ewigkeit bleibt. Es kann nie mehr verunreinigt werden. Es kann nie mehr mit irgendetwas Bösem verbunden werden. Es ist und bleibt in Ewigkeit die reine Rede des Herrn, das reine Wort, geläutertes Silber, 7-mal bewährt, denn in Ewigkeit sprechen die Wundmale Jesu für dich und für mich, die wir Jesus im Herzen haben, dieses Wort Gottes in uns. Nun gibt uns der Herr in 2 speziellen Psalmen in ganz besonderer Weise eine Offenbarung der Herrlichkeit seines Wortes, seines ewig gültigen Wortes. Das sind 2 Psalmen, die wir uns auch gut merken können. Das ist der Psalm 19, von dem wollen wir heute jetzt nicht sprechen, und der Psalm 119. Psalm 19 und Psalm 119 gebraucht der Heilige Geist, um uns in einmaliger Weise die Einzigartigkeit und die Herrlichkeit, die Exzellenz, steht im Spanischen, des Wortes Gottes aufzuzeigen. Wir haben natürlich nicht die Zeit, diesen längsten Psalm jetzt durchzugehen, aber wir wollen im Blick auf unser Thema doch wichtige Dinge herausgreifen, auf die der Heilige Geist seinen Finger legt. Wenn Sie diesen Psalm in der Stille lesen, dann sehen Sie, es gibt immer wieder Ausdrücke, die das Gleiche meinen. Wenn zum Beispiel der Beter im 1. Vers schon sagt, glücklich die, deren Weg unsträflich ist, die da wandeln nach dem Gesetz des Herrn, dann haben wir hier bereits 2 Worte, die von dem Wort Gottes sprechen, von dem Wort Gottes. Welche beiden Worte im 1. Vers sprechen bereits von dem Wort Gottes? Das einmal, die da wandeln nach dem Gesetze des Herrn. Das ist die Tora. Es ist hier das Wort Gesetz gebraucht, Tora, für die Schrift. Denn damals hatten sie ja noch nicht das Alte und das Neue Testament. Und wenn Jesus nachher Bezug nimmt auf die Tora, dann hatte er noch nicht das Neue Testament. Wenn hier steht Gesetz, dann bezieht sich das auf die ganze Heilige Schrift. In Speziellem auf die Tora, aber auch auf die ganze Heilige Schrift. Dann auch das Wort Weg, glücklich die, deren Weg unsträflich ist. Wir finden das noch einmal in Vers 3. Glücklich, die auch kein Unrecht getan haben. Hiermit meint er nicht, dass es einen Menschen gibt, der kein Unrecht tut. Hiermit meint er Menschen, die durch das Opfer Jesu, durch die Tieropfer damals im Blick auf Jesus, als Typus auf Jesus hin, Vergebung ihrer Sünden haben. Die auf seinen Wegen gegangen sind. Das Wort Weg ist hier synonym gebraucht mit Wort, die in seinem Wort gegangen sind. Wir könnten eigentlich auch immer Jesus einsetzen, die auf seinen Wegen, die in Jesus gegangen sind, denn er ist der Weg und er ist das Wort. Dann in Vers 2, glücklich die, die seine Zeugnisse beobachten. Hier ist das Wort Zeugnisse gebraucht. Es ist die Bibel, denn die ganze Bibel setzt sich zusammen aus über 40 Zeugnissen. Im Zeitalter von 1500 vor Christus bis etwa 100 nach Christus. Zeugnisse, es ist wieder ein Wort für die ganze Heilige Schrift. Dann in Vers 4 sagt er, du hast deine Befehle gegeben, dass man sie fleißig beobachte. Auch hier wieder ein anderes Wort für das Wort Gottes, nämlich deine Befehle. Dann in Vers 5, dass meine Wege dahin zielten, deine Satzungen. Oder Luther sagt, deine Rechte zu befolgen. Ich lese übrigens heute Nachmittag aus der Schlachterübersetzung, die drückt manches noch näher am Urtext aus, aber die Lutherübersetzung ist natürlich auch unübertroffen gut in ihrem Deutsch. Die Satzungen oder die Rechte, auch das, wenn dieses Wort vorkommt im Alten Testament, es ist das Wort Gottes. Und schließlich noch in Vers 6 greifen wir heraus, dann werde ich nicht zu Schanden, wenn ich auf alle deine Gebote sehe. Hier ist das Wort Gebot gebraucht. Es sind jetzt nicht nur 10 Gebote gemeint oder nicht nur die Gesetze für Israel. Alle deine Gebote, es ist sein ganzes Wort. So wie auch Paulus es sich im Herzen vorgesetzt hat, dass ich allem glaube, was geschrieben steht, sagt er in Apostelgeschichte 24. Und ich habe den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt in Apostelgeschichte 20, Vers 27. Dieser Psalm drückt etwas aus von der Freude des Beters über das Wort Gottes. Es ist der längste Psalm und er ist ein sogenanntes Akrostichon. Es ist so aufgebaut, dass es nach dem Alphabet der hebräischen Sprache geht. Diese Sprache hat 22 Buchstaben, ähnlich wie bei uns. Und jeweils 8 Verse beginnen mit dem immer nächstfolgenden Buchstaben des Alphabets. Also die ersten 8 Verse beginnen mit Aleph, dem ersten Buchstaben des hebräischen Alphabets. Dann die nächsten 8 Verse von Vers 9 bis 16 mit dem Bet. Dann die nächsten 8 Verse mit dem Gimel, Dalet und so weiter durchs ganze hebräische Alphabet. 22 mal 8 Verse haben wir in diesem Psalm und auch diese Poesie drückt etwas aus von der Liebe des Heiligen Geistes, die er in den Beter hineingelegt hat, um die Herrlichkeit, die Unübertrefflichkeit des Wortes Gottes aufzuzeigen. Wir finden in anderen Bibelabschnitten auch noch solche Akrostichen. Sie finden eine nähere Erklärung dazu in der Scofield-Bibel, die Sie auf Ihren Zimmern haben. Ich kann sie nur herzlich empfehlen und dass wir beten, dass sie wieder aufgelegt wird. Gott will durch diesen Psalm 119 unsere Liebe zu seinem Wort wecken. Wecken und mehren. Denn gewiss liebst du den Herrn und du liebst sein Wort. Und er will diese Liebe immer mehr brennend machen. Das ist ja das Schöne. Sie kann wachsen. Und wenn noch wenig da ist, wenig Liebe zum Wort, leider war das bei mir am Anfang auch so. Da habe ich gerade mal 5 Minuten in der Bibel geblättert. Dann habe ich es nicht verstanden und wieder zugemacht. Aber Gott in seiner Liebe erzieht uns, dass wir erkennen immer mehr, wer er ist und wie kostbar und wichtig sein Wort ist. Viele sagten am Ende ihres Lebens, hätte ich mir nur mehr Zeit genommen für die Bibel. Wollen wir es nicht erst am Ende unseres Lebens sagen, sondern jetzt damit anfangen, uns viel Zeit zu nehmen für dieses herrliche Wort Gottes. Nun wollen wir einmal näher auf das Wort eingehen, bevor wir auf diesen Psalm und einige wichtige Punkte hören, auf dieses Suchet in der Schrift. Wenn Jesus sagt, suchet, ich habe einmal nachgeschaut im Griechischen, was dieses Wort bedeutet. Es heißt untersuchen und erforschen, und zwar so, wie es geschrieben steht von Gott, wie er uns erforscht und durchsucht. Das ist sehr interessant hier. In Römer 8, Vers 27 lesen wir davon, wie Gott unser Herz erforscht. Und es ist das gleiche Wort, das Jesus gebraucht, wenn er sagt, suchet in der Schrift. Er sagt dort in Römer 8, Vers 27, und hier sehen Sie schon etwas, wie Sie auch persönlich die Bibel studieren können. Schauen Sie nach, was bedeutet das Wort? Wo kommt es noch vor in der Bibel? Zum Beispiel, es ist nur mal so die Praxis. Der aber die Herzen erforscht, der weiß, was des Geistes Sinn sei, denn er vertritt die Heiligen nach dem, was Gott gefällt. Der Zusammenhang ist der Heilige Geist erforscht unseren Geist, was darin ist. Da ist noch viel Unrat drin, natürlicherweise. Aber indem wir das Wort Gottes hören, reinigt er unseren Geist. Ich habe, glaube ich, dieses Beispiel diese Woche schon einmal Ihnen gesagt von dieser Oma. Sie war hier und sie erzählte mir eines Tages, ihre Enkel haben sie gefragt, nachdem sie aus der Kirche kam, was hast du denn gehört? Und dann sagt sie, das weiß ich nicht mehr. Dann hat sie gesagt, nehmt doch mal einen Kartoffelkorb und bringt mir mal Wasser aus dem Fluss. Dann kommen die Enkel und bringen den Kartoffelkorb. Natürlich ist das Wasser herausgelaufen. Dann sagt sie, geht nochmal hin zum Fluss und noch einmal. Nachher war der Korb ganz sauber und dann sagt sie, seht ihr, so geht's mir im Gottesdienst. Das Wort wäscht mich rein. Ich weiß zwar nicht mehr, was es war, was der Pfarrer gesagt hat, aber das Wort macht mich rein. Natürlich ist es auch wichtig, wenn wir behalten, was gesagt wird, aber in erster Linie geht es darum, ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch sage. Es reinigt unseren Geist, auch wenn wir nicht allem gleich folgen können. Der Herr will unseren Geist reinigen durch das Wasserbad im Wort und er erforscht dabei, der aber die Herzen erforscht, der weiß, was des Geistes Sinn sei. Und so wie Gott durch sein Wort unsere Herzen erforscht und unseren Geist reinigt, so sollen wir sein Wort erforschen. Und indem wir sein Wort erforschen, erforscht er uns. Das ist wunderbar. Es ist ja auch so im Miteinander. Wenn wir miteinander reden, man wird korrigiert, ohne dass der eine das will oder der andere das will. Man wird ermutigt, man wird gestärkt, man wird gereinigt. So gebraucht Gott sein Wort, um uns zu begegnen. Und indem wir sein Wort erforschen, erforscht er unser Herz und unseren Geist. An die Gemeinde zu Thyatira muss er sagen, in Offenbarung 2, Vers 23, es ist auch hier wieder das gleiche Wort, suchen, erforschen. Und alle Gemeinden sollen erkennen, dass ich es bin, der die Nieren und Herzen erforscht. Und ich werde geben einem jeglichen unter euch nach euren Werken. Ich bin es, der die Nieren und Herzen erforscht. Wenn wir durch Not gegangen sind, wissen wir etwas davon, was das bedeutet, wenn der Herr uns in sein Gericht nimmt, in sein Gericht der Liebe. Dann erleben wir Dinge mit Gott, die wir nie mehr wieder erleben möchten. Pastor Kemner und auch Bruder Malgo haben das immer wieder gesagt. Wenn wir nicht erkannt haben, ich habe die Hölle verdient, dann wissen wir gar nicht, was das Leben aus der Gnade ist. Und er führt uns durch solche Etappen in unserem Leben, wo wir meinen, es ist die Hölle. wo wir Gottes Hand nicht mehr spüren. Es ist das Erforschen seiner Liebe, wo er die tiefsten Herzenswinkel offenbart und all das herausholen will, was ihm nicht entspricht und ihm nicht gefällt und nicht zu seiner Reinheit und Heiligkeit passt. Es ist er. Darum sagt auch David, er sehnt sich danach, prüfe mein Herz und siehe, wie ich's meine und sieh, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigem Wege. Und die Braut im hohen Lied sagt, sende den Nordwind und den Südwind, damit du deine Frucht in deinem Garten findest. Denn aller Unrat, der da ist, kann nicht bestehen vor dem heiligen Gott. Dann werden wir zu Schanden, wenn er kommt, beim Preisgericht, wenn wir es jetzt nicht durchreinigen lassen. Worauf wir uns freuen, ist die Entrückung. Der Herr Jesus kommt und dann werden wir vor ihm erscheinen, vor dem Preisrichterstuhl Jesu Christi. Und dann wollen wir doch Freude erleben, dass er alles vorher durchgereinigt haben kann. Darum habe ich oft zu meinen Schülern gesagt, gib doch jetzt Preis, was du spätestens am Preisgericht loslassen musst und dann mit ewiger Schande. Gib jetzt Preis, was dir doch nur zum Schaden ist. Der Herr liebt dich so, er hat nur Segen für dich bereit. Und wenn er deine Nieren und dein Herz erforscht und es weh tut, dann übergib dich ihm, er liebt dich. Komme ich um, so komme ich um, sagte Esther. Oder Hiob, wenn er mich auch tötet, ich traue auf ihn, in Hiob 13, Vers 15. Er wird dich nicht töten, er liebt dich, er hat Jesus getötet, damit du leben kannst. Und indem er durch seinen Geist unsere Herzen erforscht, verbindet er sich mit unserem Geist, wie wir wiedergeboren sind. Und so heißt es in Sprüche 20, Vers 27, eine Leuchte des Herrn ist des Menschen Geist. Und Luther übersetzt dann, die geht durch alle Kammern des Leibes. Diese Leuchte des Herrn, dieser Geist des Menschen, nicht der Geist Gottes, der Geist des Menschen, wir denken an diese Woche zurück, der Mensch besteht aus Geist, Seele und Leib. Dieser Geist des Menschen ist eine Leuchte des Herrn. Wer verwirrt ist im Geist, da ist diese Leuchte hinuntergestoßen. Gott hat uns diese Leuchte gegeben und sie geht durch alle Kammern des Leibes. Deswegen sagt auch der Herr Jesus, das Auge ist des Leibes Licht, weil dieser Geist den ganzen Menschen bestimmt. Aber Schlachter übersetzt es noch genauer. Hören Sie einmal in Sprüche 20, Vers 27. Der Geist des Menschen ist eine Leuchte des Herrn. Sie durchforscht alle Kammern des Leibes. Also dieser Geist, den Geist, den Gott uns gegeben hat, ist eine Leuchte des Herrn und durchforscht alle Kammern des Leibes. Und in dem Maße, wie Jesus Christus unseren Geist regieren kann, werden wir alle Gebiete unseres Lebens, alle Bereiche unseres Herzens ihm ausliefern. In allem, was unser Leben betrifft, sagen, Herr Jesus, nicht meine Dinge, dein Wille, dein Wort, deine Herrschaft soll sich überall ausbreiten. Eine Leuchte des Herrn, sie durchforscht alle Kammern des Leibes, damit sein Wesen durch dich und durch mich offenbar wird. Und darum mahnt auch der Herr durch den Apostel Paulus in 1. Korinther 4, Vers 5, darum richtet nicht vor der Zeit, bis der Herr kommt, welcher auch wird ans Licht bringen, was im Finstern verborgen ist, und den Rat der Herzen offenbaren. Alsdann wird einem jeglichen von Gott Lob widerfahren. Gott allein sieht das Herz an und wir wollen nicht vorschnell urteilen oder verurteilen. Gott wird ans Licht bringen, was im Finstern verborgen ist. 1. Korinther Kapitel 4, Vers 5. Ja, fragen Sie ruhig, wenn Sie nicht mitkommen, es ist wichtig. Darum, weil Gott alles, was noch im Finstern ist, ans Licht bringt, darum wollen wir uns jetzt durchrichten lassen, wie es der Apostel Paulus gesagt hat. Richte mich jetzt durch, damit ich dann nicht zu Schanden werde. Dass jetzt in meinem Herzen alles, was nicht deinem Wort entspricht, ans Licht kommt und bekenne es ihm. Denn alles, was bekannt ist, das hat er vergeben und er wird nie mehr deiner Sünden gedenken. Was vergeben ist, wird nicht mehr im Preisgericht zum Vorschein kommen. Denn Jesus hat es ins tiefste Meer geworfen. Und ich werde ihrer Sünden nicht mehr gedenken, sagt er in Hebräer 7. Während der Beter des Psalmes 119 die Schrift betrachtet, die Tora, während er das Wort Gottes, das damals bekannt war, las, da wird er ins Gebet geführt. Wir sehen das gerade hier auch an dem Psalm 119. Er betrachtete das Wort Gottes und er sieht glücklich, deren Weg unsträflich ist, weil sie nämlich wandeln nach dem Gesetz des Herrn. Wenn das Gesetz des Herrn glückliche Leute hervorbringt, dann ist es das Richtige. Und das ist so. Wenn du dich einmal prüfst und fragst, was hat mich glücklich gemacht? Bleibend glücklich. Nichts anderes als dieses Wort und dieser Herr, das lebendige Wort. Wohl denen, glücklich die, die seine Zeugnisse beobachten, die ihn von ganzem Herzen suchen, die auch kein Unrecht getan haben, die auf seinen Wegen gegangen sind. Und nachdem er das so sieht und meditiert hat und nachgesonnen hat darüber, kommt er zum Gebet. Du hast deine Befehle gegeben, dass man sie fleißig beobachte. Also, wenn du ein Beter werden willst, dann vertiefe dich im Wort. Aus der Betrachtung des Wortes wird der Psalmist ins Gebet geführt. Wir wissen oft nicht, wie wir beten sollen. Römer 8 sagt es, wir wissen nicht, wie und nicht, was wir beten sollen. Es ist normal. Es ist, damit wir uns in der Schrift vertiefen. Das Gebet wird geboren durch das Wort, denn es kommt von Gott, durch seinen Geist, in deinen Geist, durch das Wort Gottes und geht dann zurück zu Gott, der es wunderbar erhört. Der Beter wird durch das Wort Gottes ins Gebet geführt. Sie sehen das an den ersten drei Versen, wo er das Wort betrachtet, und am vierten Vers und den folgenden, wo er aus der Betrachtung des Wortes ins Gebet geleitet wird. Und wenn ich hier gesagt habe, er meditiert das Wort, dann möchte ich das klar unterscheiden. Es steht im Urtext so, man kann es so übersetzen. Aber es ist ein großer Unterschied zwischen der Meditation der Bibel im geistlichen, guten Sinne und der Meditation der östlichen Religionen. Wir dürfen das nicht vermischen. In der Meditation der östlichen Religionen, autogenes Training, alles, was damit zusammenhängt, Yoga, wo ein Mensch seinen Geist öffnet und damit seinen Willen ausschaltet und seinen Verstand ausschaltet, ist der Geist gefährdet, andere Mächte aufzunehmen. Und daher kommen viele Krankheiten, gerade auch seelische Krankheiten in unserer Zeit. Das biblische Meditieren ist das Nachsinnen über das Wort Gottes, indem wir unser Herz haben reinigen lassen, Gott übergeben haben und uns dann seinem Wort öffnen. Und nicht irgendwelchen Mächten, sondern seinem Wort. Und dieses Wort reinigt uns von allem Bösen. Also nie, wenn du irgendwo hinkommst oder wenn du das erlebt hast. Ich erinnere mich noch gut, am Anfang meines Studiums zur Sprachbildung bin ich in diesen Kurs gegangen, damit meine Stimme lauter wird. Und plötzlich war da autogenes Training. Ich wusste das nicht, hatte keine Ahnung darüber. Aber dann sagten sie uns, nun, legen Sie sich mal hin und stellen Sie sich vor, einen Kreis um sich und schalten Sie Ihren Willen und Verstand aus. Sie haben es vielleicht nicht so wörtlich gesagt, aber ich habe gemerkt, aha, wenn Sie jetzt irgendwas sagen, ist wie Hypnose. Man sagt etwas und man tut es. Mein Wille, habe ich gesagt, auch, du machst die Augen nicht zu, habe ich gesagt, ich habe geguckt. Und es ist ganz wichtig, dass wir nüchtern bleiben und nicht uns einfach irgendwelchen Mächten hingeben. Als ich dann sagte, ich mache nicht mehr mit, hat der ganze Kreis aufgehört. Das ist nicht immer so. Aber es ist wichtig, dass wir das erkennen. Bei Gott wird der Geist und der Verstand unter die Leitung des Geistes genommen und nie ausgeschaltet. Wenn das von dir erwartet wird, tu es nie. Denn der Glaube ist eine nüchterne Sache. Und wenn du es einmal getan hast und es nicht wusstest, bitte den Herrn um Vergebung und sage dich im Namen Jesu los, wenn vielleicht Mächte der Finsternis dadurch Gewalt bekommen haben über deine Psyche. Oder lass dich lossagen von diesen Dingen, die fremde Mächte in ein Leben hineinbringen können. Also das göttliche Meditieren geschieht mit Wille und Verstand und in der Nüchternheit des Heiligen Geistes. Ganz wichtig. Weil Gottes Geist durch Gottes Wort deinen Geist berührt und entzündet und belebt und durchforscht, darum verbinde dich mit diesem Wort. Ich möchte das vielleicht auch noch anfügen an dieser Stelle, dass wir uns auch nicht auf irgendwelche Erlebnisse berufen oder auch nicht auf irgendwelche Dinge, die ein Mensch gesehen hat. Gott kann uns etwas im Innersten zeigen durch sein Wort, aber es heißt in Jeremia, ich finde es jetzt hier nicht, wir schlagen es einmal in der Bibel auf, in Jeremia 23, Vers 28 und 29, es ist in dem Zusammenhang auch sehr wichtig, Jeremia Kapitel 23, Vers 28 und 29. Ich sage das einfach auch aus eigener Erfahrung. Im Studium sind mir viele Dinge und Richtungen begegnet. Und man lässt sich hin und her werfen, wenn man nicht gegründet ist im Worte Gottes. Es heißt hier Jeremia 23, Vers 28 und 29, der Prophet, der einen Traum hat, erzähle den Traum. Wer aber mein Wort hat, der predige mein Wort wahrhaftig. Was hat das Stroh mit dem Weizen gemein, spricht der Herr? Ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt? Manche Menschen sagen, ich habe jetzt das und das geträumt, und sie sinnen darüber nach. Das ist nicht gut. Wir verlieren damit Zeit und die Kräfte der Seele werden in Dinge vertan, die nicht von Gott sind. Der Feind kann auch Träume gebrauchen. Die eigene Seele, es heißt im Prediger 5, wo viel geredet wird, sind viele Träume. Natürlich kann der Herr auch mal einen Traum gebrauchen. Er ist souverän. Aber hier haben wir ganz klar das Wort, was hat das Stroh mit dem Weizen gemein? Das Stroh verfliegt, Träume sind Schäume, das stimmt. Aber das Wort Gottes ist ewig und es ist Weizen, dem Weizen verglichen, Feuer und Hammer, das für die Ewigkeit in uns wirkt. Darum lassen wir uns nicht durcheinander bringen durch irgendwelche nebligen Dinge. Machen wir das Wort zur Grundlage all unseres Glaubens und Lebens. Und wenn Sie das Wort Gottes lesen, das geht Ihnen bestimmt auch so, dann wird man erquickt. Der Beter des Psalmes 119, er sagt so oft, belebe mich nach deinem Wort. Zum Beispiel Vers 25. Meine Seele klebt am Staube. Belebe mich, entweder Luther sagt, nach deinem Wort und Schlachter sagt, nach deiner Verheißung. Du hast es gesagt und du kannst nicht lügen. Vers 28, ähnlich. Meine Seele tränt vor Kummer. Richte mich auf nach deinem Wort oder belebe mich nach deinem Wort. Mache mich lebendig, heißt es vom Urtext her, nach deinem Wort, nach deiner Verheißung. Dann Vers 50, dein Wort erquickt mich. Wenn du traurig bist, wenn du angeschlagen bist, lies sein Wort, auch wenn du nicht gleich wieder froh bist. Das braucht manches Mal auch Zeit, manches Mal braucht es Monate. Aber vertiefe dich in seinem Wort, dein Wort erquickt mich. Und bete, solange du noch traurig bist, erquicke mich, so wie du es verheißen hast. Bete so lange, bis er es erfüllt, denn er wird es erfüllen. Er wartet ja nur darauf, dass du das willst. Denn solange wir selbst zufrieden sind, haben wir gar kein Verlangen nach dem Wort. Der Herr, er muss uns in diese dürren Zeiten hineinführen, wo wir nicht fröhlich sind, wo wir nicht innerlich lebendig sind, damit dieses Verlangen in unserer Seele wach wird. Belebe mich, mach mich lebendig. Nach deiner Verheißung, nach deinem Wort. Unser wiedergeborener Geist, der Gott ergeben ist, wird durch die Schrift belebt, erquickt und durchforscht. Ich betone, dass unser wiedergeborener Geist, der Gott ergeben ist, ein Mensch, der in der Rebellion zu Gott lebt, oder wenn ich in einer Sache alleine entscheide und nicht Gott frage, dann kann ich 100-mal die Bibel lesen, dann kann er mich nicht erquicken. Gott ist souverän, er hat auch schon solche überführt, die aus einem Nein zu ihm die Bibel gelesen haben. Oder solche, die noch nichts wussten von Wiedergeburt, in der Vorbereitung zu ihrer Predigt wurden sie überführt und kamen zum Glauben, so wie August Hermann Franke. Aber es ist doch wichtig, dass wir das erkennen, wenn wir die Bibel lesen. Der Trost des Heiligen Geistes kann uns nicht begegnen im Wort, wenn die Sünde den Heiligen Geist fernhält von uns, wenn die Quelle zugestopft ist. Darum, wenn wir zum Wort kommen, dann heißt es immer auch: Herr, nimm alles weg, was dich trennt, was mich trennt von dir. Du hast es durch dein Blut längst bezahlt, aber das ist doch auch nicht mehr, dich hindert, zu mir zu reden. Und wir können beten wie Hiob: Was ich nicht sehe, lehre mich, denn wir sehen es oft nicht. Und wie David betet im Psalm 19: Vergib mir auch die verborgenen Fehler. In Vers 65 lesen wir: Du hast deinem Knecht wohlgetan, o Herr, nach deinem Wort. Du hast deinem Knecht wohlgetan, o Herr, nach deinem Wort. Und hier sehen wir: Das Gebet führt in die Schrift und die Schrift führt ins Gebet. Durchs Bibellesen, ich sage es jetzt mal so, wird in uns das Beten geweckt. Und wenn wir Bibel lesen, dann will der Herr, dass wir bitten: Belebe mich durch dein Wort. Das Wort wirkt das Beten in uns, und bevor wir lesen, dürfen wir beten. Also wie können wir die Schrift erforschen? Betend. Betend. So wie er es in Vers 18 sagt: Öffne mir die Augen, dass ich sehe die Wunder an deinem Gesetz. Können sich diesen Vers rot einkreisen? Öffne mir, Herr, die Augen, dass ich sehe die Wunder an deinem Gesetz. Das haben wir in Hebräisch gesungen, in Spanisch gesungen. Ich glaube, es gibt es auch in Deutsch. Kennt es jemand von Ihnen? Öffne du mir die Augen, o Herr, dass ich sehe die Wunder an deinem Gesetz. Kennt es jemand? Müssen wir dann im nächsten Jahr, so Gott will, lernen. Öffne mir die Augen. Das brauchen wir, dieses Gebet, denn unser natürliches Auge sieht viele Wunder nicht. Ich habe vieles am Anfang nicht gesehen, dann im Studium noch weniger, wo man es mit dem Verstand auseinandernimmt und sich zum Meister der Schrift macht. Das möchte ich auch betonen. Beten heißt ja, sich dem Herrn unterstellen. Mach dich nie zum Meister der Schrift. Wenn du etwas nicht verstehst, dann liegt es gewiss nicht an Gott, denn er ist die Wahrheit. Bitten wir immer wieder so: Herr, was ich nicht verstehe, ich will's annehmen, erkläre du es mir. Nicht in dieser Rebellion: Ach, das kann nicht sein, das kann ich nicht glauben, das ist nicht so. Dann machen wir es wie die modernen Theologen. Es kann nicht sein, weil ich es nicht fasse, also. Wir machen uns zum Meister der Schrift, und wie lächerlich ist das. Er, der uns gemacht hat, sollte nicht wissen, wie das zu verstehen ist. Erst wenn wir den Hochmut unseres Verstandes und unseres Herzens am Kreuz abgegeben haben, kann der Herr uns die Wunder an seinem Gesetz zeigen.